Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Filmton-Podcast. Die Widrigkeiten des Lebens haben es leider doch ein bisschen später gemacht als eigentlich geplant. Aber jetzt sind wir hier und haben zwei spannende Gäste, nämlich den Dominik Schleyer. Hallo Dominik.
Hi, hallo.
Und den Adrian Baumeister.
Guten Abend.
Und Peter ist natürlich auch da.
Ich bin auch noch da. Ja.
Genau, und wir reden heute über das Thema Dialog, Edit und alles, was dazugehört.
Dann mal los.
Ja, also was mich vor allem interessiert, ist, was euch beide an diesem Job besonders reizt. Was das für euch, was diese Art der Arbeit reizvoll macht für euch?
Ja, im Prinzip sozusagen das eigentlich, was alles, also wie jeder Job beim Film, der einem vielleicht Spaß macht, geht es ja darum, dass man irgendwie den Film erstmal zum Klingen bringt. So. Und da gehört eben der Dialogschnitt, wie alle anderen sozusagen Film, Ton, Gewerke, auch mit dazu. So. Und es hat eben viele verschiedene Facetten. Wo.
Warum ist es gerade der Job für dich? Was hat es das
Besondere? Ja, also ein Reiz ist natürlich, also wenn man jetzt, wie Adrian richtig sagte, mit dem Filmton anfängt, das ist natürlich der O-Ton. Man sagt immer Dialogschnitt, das ist eigentlich ein bisschen. Ist natürlich die richtige Bezeichnung, aber eigentlich ist ja ein bisschen, nimmt es ja eine Menge weg. Also man schneidet ja eigentlich den O-Ton erstmal in erster Linie. Ne? Und das ist ja der Ton, der mit dem Film mit aufgenommen worden ist und der natürlich nicht nur Dialoge hat, sondern alles Mögliche. Und diese Arbeit mit dem O-Ton, die ist natürlich schon für mich ein ganz großer Reiz. Also ich habe in meiner Anfangszeit beim Filmton auch selber O-Ton aufgenommen, gedreht und so. Und das ist einfach schön, damit zu arbeiten und damit was zu bauen, was jetzt beim Bildschnitt nicht entsteht, weil wohl es der Film erstmal überhaupt in den Fluss gebracht werden muss und geschnitten werden muss. Und dann kann man den Ton dann zerschneiden und dann nochmal das unterstützen, was vielleicht so als Idee dann schon da drin steckt in dem Ganzen. Aber diese Arbeit mit dem O-Ton, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Reiz für mich. Und natürlich auch, dass man sehr direkt eigentlich mit dem Schauspielern arbeitet, mit dem Schauspieler, ohne sie zu kennen oft oder
vielleicht. Ohne sie je gesehen zu haben.
Ja, oder man sieht sie dann später oder lernt sie dann irgendwann kennen oder vielleicht beim Sprachsynchron oder bei der Premiere. Aber man versucht eigentlich auch das, was die da gemacht haben, weiter zu unterstützen und die Performance nochmal zu verdichten und nochmal mehr auf den Punkt zu bringen oder so. Und das was, alles, was da drinsteckt in dem Material, was man hat, sowohl in dem Synchron als auch in den ganzen Outtakes und den ganzen Aufnahmen, die es gibt, dann nochmal zu forschen und irgendwie so das noch weiter zu treiben, was man eigentlich, wenn man sich das jetzt anguckt oder wenn ich so ein Ding kriege, also so einen geschnittenen Film, wo das Bild geschnitten ist und da wird der O-Ton ja einfach, das, was synchron zu dem Bild ist, liegt dann da, ist dann mitgeschnitten, mehr meistens ja dann nicht. Ausnahmen gibt es natürlich auch, aber dann gucke ich mir das ja an und dann schaue ich, okay, was steckt da drin und was, denke ich, kann ich da noch unterstützen sozusagen oder noch weiter rauskitzeln. Und das ist eigentlich der Spaß, ein Spaß daran.
Man muss auf jeden Fall Arbeit, also sozusagen Spaß an der Detailarbeit haben. So, ne? Also es ist oft in vielen Dingen eben weniger grob als Feinarbeit. So, ne? Aber es hat eben sehr viel Einfluss und gerade ja in dieser sozusagen Dezenz oder in dieser Subtilität liegt ja irgendwie eine Chance, irgendwie was zu beeinflussen, ohne dass es immer gleich jemand mitkriegt oder jemand denkt so, oh, das ist aber sehr offensichtlich. So, ne? Also was mich vielleicht auch noch, was ich noch mal dazu hinzufügen könnte, wäre eben die Tatsache doch, dass es eigentlich von Projekt zu Projekt doch immer sehr unterschiedlich eigentlich auch ist, was man, also fängt natürlich vom Film ab, also ist das jetzt irgendwie ein O-Ton-lastiger Film, irgendwie real, Genre, welche Rolle spielt der Dialog im Film?
Es hängt vom Film ab, ja, was man jetzt in erster Linie macht, so hat es dann.
Aber ich fand es interessant, um das kurz vielleicht nochmal aufzugreifen, dass Dominik darüber gesprochen hast, dass es ein, dass deine Arbeit halt kein Dialogschnitt ist, sondern O-Ton, also du begreifst das O-Ton-Schnitt.
Es hängt wirklich vom Film ab. Ja. Ne? Also die Filme unterschieden sich natürlich sehr stark und genauso auch die Arbeitsfilme. Da ist es wirklich in erster Linie
total
viel Atmosphärisches und Geräusche. Und andere sind, da will man das eigentlich nur loswerden. Wenn es jetzt nur Komödie ist oder so, da will man vielleicht hauptsächlich irgendwie knackig die Dialoge kriegen und arbeitet dann eigentlich daran, wirklich da das Möglichste an Dialog rauszuholen, alles andere möglichst loszuwerden. Und bei anderen Filmen ist es so, die sind lebendig erzählen, vielleicht, weiß ich nicht, spielen irgendwo in einem für uns fremden Land oder so, und man will da möglichst viel an authentischen Geräuschen und so mitnehmen. Es hängt immer davon ab, auch wie ist er gedreht, der Film, wo ist er gedreht, ist er in einem wirklich realen Umgegend gedreht oder ist das eigentlich alles ein Fake, ist das eine Illusion, die im Bild irgendwie funktioniert und die ich im Ton erstmal irgendwie wieder erzeugen muss und wo ich dann auch hauptsächlich damit beschäftigt bin, erstmal alles irgendwie wegzukriegen, was da nicht hingehört, weil der Drehort gar nicht das war, was mir eigentlich erzählt wird oder so. Ne? Das also wäre so ein ganz typischer Unterschied, so wenn ich jetzt wirklich irgendwo in der Mongolei bin und das spielt darüber, dann ist es natürlich toll, wenn ich möglichst viel davon
authentische
erhalte, weil ich im Studio was gedreht habe, genau, was eigentlich dann mit im Compositing irgendwie im Bild irgendwie dann erzählt wird oder so, dann muss ich dann hauptsächlich schauen, dass ich das alles, was man an Falschem hört, irgendwie da aus dem Weg räume. So. Das ist überhaupt ein ganz großer Teil der Arbeit eigentlich, der ein bisschen Dialogschnitt hat ja so das Ding, dass man das nicht, wenn er gut gemacht ist, dann merkt man ihn nicht. Das ist so.
Aber das ist ja generell das Thema
wie
vom Film.
Bei guter Filmmusik gut eigentlich, oder genau. Aber das ganz großer, wichtiger Teil der Arbeit ist eigentlich, Freiräume zu schaffen für andere Geräusche und Atmosphären und sowas. Also das ist auch erstaunlicherweise eigentlich ein großer gestalterischer Teil auch manchmal darin, also hängt auch wieder vom Film ab, aber bei einigen Filmen darin liegt, diese Freiräume zu erzeugen. Hat so einen schrappigen Motor, der durch mit irgendwelchen Sachen, die jetzt auch erstmal vielleicht nicht falsch sind oder stören, wenn man es jetzt guckt, aber wo man dann
erstmal kleistern sagt,
und vielleicht Freiräume schafft, dass man das entschlackt irgendwie, dann kann man auf einmal wieder ganz andere Sachen dazu machen und das gestalten dann.
Genau, oder eben sich einfach überlegt, so, brauche ich jetzt hier diesen Platz oder will ich ihn nicht haben? So, will ich irgendwie einen Charakter haben, der eher real ist, der mir sozusagen eine dezidierte Center-Mitte irgendwie Schmutz gibt, so, oder ziehe ich es eben, versuche ich es halt wegzuziehen, so, ne? Und das ist da sozusagen dieses Kreieren von Stille oder von Platz, wie Dominik sagt, das ist eben wirklich einer der wichtigen, also das ist ein großer Teil, der dazu sozusagen beiträgt, den Film zum Leben zu bringen oder zum Klingen zu bringen, irgendwie so, dass man eben diese Plätze schafft. Und also ein anderer Aspekt vielleicht eben auch nochmal, der vielleicht auch vielen Leuten nicht so klar ist, dass, weil man ja irgendwie immer denkt, so Dialog, das wird halt so gesprochen, das gehört irgendwie so zum Film, das ist so. Viele Leute haben ja dann auch nochmal die Vorstellung, da macht man dann vielleicht mal eine Explosion dazu und Musik und so, aber so, ne?
Fertig ist der Film, super.
Und wenn man sozusagen die Zeit hat und auch sicherlich auch so des Projektes sich anbietet dafür oder ein Regisseur, der offen ist dafür, dass man eben wirklich den Dialog nochmal in seine Einzelteile zerlegt und einfach nochmal ihn untersucht, auf wie funktioniert er wirklich irgendwie mit dem Film so, ne? Also aus schauspielerischer Hinsicht, also Thema sozusagen Performance der Schauspieler, aber auch aus klanglicher Hinsicht irgendwie, was kann man machen mit den verschiedenen Mikrofonsignalen, die man hat, wie kann man die vielleicht kreativ einsetzen, so, ne? Also ein Ansteckermikro erzeugt immer irgendwie, dadurch, dass es nah aufgenommen ist und immer viel Körperresonanzen hat, immer eher ein Gefühl von Nähe, so, und Angelton ist eher immer so was Realeres, hat so was Runderes, aber ist auch eher immer so ein bisschen vielleicht distanzierter, je nachdem, wie es auch aufgenommen wurde natürlich, aber das ist immer so, das eine ist etwas schöner, das andere ist etwas direkter vielleicht so, ne? Also es ist auf jeden Fall interessant, sich immer zu hinterfragen, kann ich diese Sachen vielleicht nochmal auch anders benutzen, als ich so erstmal denken würde, oder kann ich damit was erzählen, so, ne? Also das menschliche Gehör, gerade was so Stimme angeht, ist es zwar sehr gewohnt, aber es akzeptiert auch viel. Also man kann, glaube ich, relativ viel machen mit Sachen zusammenschneiden und irgendwie über Perspektiven, wenn man es bewusst einsetzt und sagen mutig, dann wird es, glaube ich, sehr viel akzeptiert, was man vielleicht gar nicht denkt, dass man sich trauen kann, auch mit Sprache und mit Ton überhaupt, aber auch eben mit der Sprache so, ne? Also das finde ich interessant, dass man wirklich guckt, was kann man mit dem Material nochmal machen, alles nochmal durchguckt, vielleicht findet man, es kann ja mal eine Silbe sein, die einem irgendwie verspreche, aber es kann auch mal richtig irgendwie was sein, was, an was vielleicht noch niemand gedacht hat oder so, ne? Dass man einfach das Material, was man hat, nochmal so auf Herz und Nieren.
Gab es mal eine Situation, wo du, als du mit dem Regisseur dann darüber gesprochen hast und dem so ein paar Sachen vorgespielt hast, dass du gemerkt hast, dem Regisseur gehen gerade die Ohren auf, dass er das so noch nie gehört, gesehen oder in irgendeiner Weise in seinem Kopf realisiert hat, dass man ja mit unterschiedlichen Mikrofonen unterschiedliche Dinge erzielen kann? Weil häufig ist ja so die Annahme, ja, wir haben da eine Angel und wenn das nicht klappt, nehmen wir einen Anstecker. Das ist ja genau der falsche, oder was ist der falsche Weg? Ein komplett anderer Weg ist ja, ich habe die Angel, aber ich habe auch noch Anstecker. Und die kann ich ja dann je nach Charakteristik etc.
Benutzen. Ja, das sind meistens schon, sag ich mal, die meisten Leute, sagen Regisseure, die sind auf dieser Ebene vielleicht doch nicht so bewusst oder so. Dass, also sie finden es toll, wenn plötzlich was klingt und spüren irgendwie, dass da was passiert ist und so. Meistens hat man auch nicht so die Zeit und will jetzt auch nicht sagen, hier, ich habe jetzt das Mikro genommen und brauche ja keine Erlaubnis oder so. Ne? Also jedenfalls sehe ich das nicht so. Sondern man macht das, was gut für den Film funktioniert. Und nur wenn es irgendwie problematisch ist oder irgendwie so, haben wir da nicht noch ein anderes Signal oder so. Das klingt so komisch. Oder da haben wir doch immer, da haben wir doch immer Anstecker benutzt oder so. Ne? Aber das ist eigentlich mehr das, was halt wirklich die Arbeit im stillen Kämmerlein so ein bisschen auch ausmacht, so irgendwie, dass man halt diese Gedanken allein hat oder und überlegt, wie kann man das den Film einfach auf eine nächste Stufe heben, so ohne jetzt einfach nur da jetzt immer Knackser rauszuschneiden oder was sozusagen eben den O-Ton zu säubern, was auch immer das so immer heißen mag, so, ne? Aber irgendwie, ich finde es interessant, den Beruf halt aus verschiedenen Aspekten und eben auch inhaltlichen Aspekten immer zu
betrachten.
Ja.
Also ist es tatsächlich auch so, dass so diese inhaltlichen Entscheidungen doch auch stark bei euch dann liegen? So.
Ja, naja, das ist ein sehr subtiler Bereich, ne? Also wie man vorhin schon gesagt, es ist jetzt nicht so, man nimmt da jetzt, also auch, aber das würde man natürlich schon ansprechen, wenn man jetzt irgendwelche Texte verändert zum Beispiel, ja, oder Sätze wegnimmt oder reinnimmt, da gibt es natürlich dann auch Filme, wo man dann Ideen hat und entsprechende Vorschläge macht oder so. Das würde man jetzt immer mit der Regie abstimmen, ist ja ganz klar. Aber wenn es jetzt um solche, das sind ja dann subtilere Dinge, das ist auch, glaube ich, so, dass jetzt für einen Regisseur oder auch für also sonst jemand, der den Film schaut, wenn er das dann in der Mischung sieht, ist das entweder gut und funktioniert und dann ist das auch, fällt das gar nicht auf und man denkt nicht drüber nach. Oder es ist, also ich glaube, sagen wir mal andersrum gesagt, wenn man den Prozess so lang geht und guckt beim Bildschnitt, da ist einfach ein anderer Fokus. Ne? Da geht es erstmal um das Ding zu montieren. Und wenn wir das dann kriegen, wir haben dann, wie Adrian sagt, wir sitzen dann im stillen Kämmerlein und gucken dann in solchen Details. Und dann, wenn jetzt ein Regisseur oder jemand anders sich dann auch so hinsetzen würde und genau darauf den Fokus lenken würde, dann würde er ähnliche Ideen haben oder das auch gut finden oder nicht gut finden. Aber im Prinzip sind wir auch dafür da, das zu machen. Und dann wird auch erwartet, dass das dann hinterher einfach gut ist und funktioniert, so grundlegend und nicht, sondern hätte man ja mal so und so, sondern das ist halt einfach die Arbeit, die dann auch für die haben wir dann die Zeit, das in Ruhe zu machen und den Fokus wirklich einfach darauf zu lenken, auch auf diese Details, die dann in der Summe wieder dazu führen, dass es einfach ein guter Soundtrack wird, aber ohne, dass man das dann wieder jetzt rückgreifend analysiert oder dass man jetzt sagt, oh, da hast du ja das oder so. Also das ist dann doch ein bisschen was anderes. Aber du hast vorhin von Zerlegen gesprochen, das wollte ich auch nochmal sagen. Für mich ist es ein ganz großer Aspekt eigentlich, diese Arbeit ist eigentlich ein Zerlegen. Also, dass man so den O-Ton, der erstmal da ist, runterbricht eigentlich auf die einzelnen Bestandteile und einzelne Stimmen und Geräusche und sowas voneinander trennt und dann wieder neu zusammenbaut. Das ist so ein bisschen so eine Analyse und Synthese oder auch sagen, entscheid, was lasse ich weg oder was mache ich vielleicht, da kommen dann kräftige Folies oder hier will ich lieber einen Soundeffekt oder sowas, also dass man ein Zerlegen eigentlich dieser Monospur, die es eigentlich erstmal ist von gesammelten Ereignissen auf ein ganz neues Layout, was dann erlaubt, wieder was zusammenzubauen oder auch Sachen zu verschieben, rhythmisch irgendwie zu verändern. So, das ist immer sehr im subtilen Bereich irgendwie. Aber das ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit für mich eigentlich auch im Kopf und dann auch im Schnittsystem ist eigentlich ein Zerlegen in die einzelnen Bestandteile und neu aufbauen, immer mit der Frage, was will ich ja eigentlich hören? Also den O-Ton auch nicht so als Gott gegeben hinzunehmen und sagen, oh, das war halt so im O-Ton, das ist halt das Geräusch oder das ist halt da, sondern so, jetzt ich nehme es auseinander und nehme mich dann zurück, was möchte ich hier eigentlich? Was möchte ich davon benutzen und wo möchte ich es benutzen oder wie laut will ich es haben oder wie will ich es platziert haben oder in welcher Räumlichkeit oder was auch
immer. Also aus dieser einen, wenn ich es mal so O-Ton-Ebene nennen darf, aus dieser einen Ebene versuchst du dann eigentlich mehrere Ebenen zu kreieren, auf die dann wieder andere Leute aufbauen
können. Genau, entweder zu kreieren oder die Voraussetzungen schaffen, dass man das so weiter aufbauen kann. Genau, ja.
Ihr habt ja beide auch beispielhaft so ein paar Projekte euch im Kopf mitgebracht, ne? Über die ihr uns, glaube ich, ein bisschen was erzählen könnt.
Können wir mal zufällig das Gespräch drauflegen. Unauffällig.
Ja. Naja, wenn man sozusagen jetzt beim Gestalterischen wären, oder mal ein extremes Beispiel was von einem Film, den ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe, wenn ich mal vielleicht über Tom Sawyer was erzählen, das ist so eine Tom Sawyer-Verfilmung von Hermine Hundgeburt. Und also es war ein Film, wo ich das Glück hatte, sehr viel irgendwie inhaltlich, ja, irgendwie Vorschläge zu machen, zumindest so. Also es gab, als ich den Film gesehen hatte, sind mir einfach einige Gedanken gekommen, so irgendwie dachte hier, weiß ich nicht, so irgendwie, ich hatte noch so aus dem Buch, das ich gelesen hatte, irgendwie hatte ich noch so bestimmte Vorstellungen, denke irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine Seite, die fehlt vielleicht mir noch an dem Charakter oder so, wo kann man die vielleicht irgendwie noch so ein bisschen unterbringen, so, und dann habe ich so ein bisschen geguckt nach Stellen, wie man so, ja, wo man sozusagen noch ein bisschen Inhalt auch irgendwie unterbringen kann. Und dann gab es sehr viel sozusagen so Massenszenen, Marktplatzszene, wo irgendwie ganz viele Leute alles Mögliche machen, verkaufen, anpreisen, irgend so ein Zauberer oder so ein Hypnotiseur und so. Und alles so war so inszeniert, dass man wirklich gesehen hat, die Leute sprechen, waren aber stumm, so, beziehungsweise waren zum Teil mit also rumänischen Komparsen in dem Fall gedreht. Und das waren alles Sachen, sozusagen, für die wir Text brauchten, und eine Regisseurin eben, die zum Glück sehr, sehr offen war für alle möglichen Vorschläge, die man gemacht hat. Und wir hatten auch die Zeit dazu, sozusagen das entsprechend vorzubereiten. Also habe ich in dem Fall mit dem Regieassistenten mich zusammengesetzt und wir haben uns Texte ausgedacht für, was ich, die zwei Leute, die von links nach rechts laufen, aber auch für, was ich, wenn Huck und Jim irgendwie das erste Mal von zu Hause abhauen und auf dem Floß fahren, so, ne? Das war so eine Szene, die war irgendwie relativ stumm, nur mit Musik, und dann dachte ich irgendwie, das war dieses Thema, dass die beiden eigentlich Piraten irgendwie, also war mir was aus dem Buch noch sehr sozusagen so, also irgendwie, wir hauen jetzt ab und sind jetzt Seeräuber, so, ne? Und die geben sich so Namen. Und dann haben wir alle möglichen sozusagen so Sachen da auch gebrainstormt, aufgeschrieben, im Studio einfach aufgenommen, so, auch gar nicht mit, also es war auf jeden Fall ein sehr offenes Geben und Nehmen. Also mit der Regisseurin war es einfach so, die hat gesagt, ja, mach das doch, probier es mal, gute Idee. Auch wenn dann nur die Hälfte von dem vielleicht im Film gelandet ist und so, ne? Aber es war erstmal so, wir haben ganz viele Ideen noch gesammelt in diesem Prozess. Und ja, und auch einiges ist eben ist da reingekommen. Und das war also mal eine besondere, war ein Film, wo das mal besonders, sag ich mal, ja, inhaltlich auf einer offensichtlichen Weise war, so, ne? Also wo es einfach wirklich um Texte ging und um, was ich, Bereicherung oder irgendwie Sachen nochmal zeitlicher, was weiß ich, dass man irgendwie Leute bestimmte Sachen halt gesagt hat, die halt zu dieser Zeit oder sowas, ne? Also mir konnte man alles Mögliche nochmal so ein bisschen verdeutlichen, inhaltlich klarer machen.
War das, nachdem der Film fertig geschnitten war? Oder wurdest du schon mit eingebunden, als noch quasi der Schnitt lief?
Nee, das war tatsächlich, also wir hatten auf jeden Fall einen Picture-Log, weiß nicht, ob das dann nochmal einen Umschnitt gab oder sowas, aber im Prinzip hatten wir einen fertig geschnittenen Film. Aber das war eben was wirklich, wo ich sozusagen, es ist entstanden beim Gucken, so, es weiß nicht, wurde nicht beauftragt, so, wir brauchen hier noch ganz viel Text, sondern ich hatte irgendwie den Film gesehen und dachte so, irgendwie, da ist doch noch Platz, so. Also jetzt gar nicht, um so viel reinzupacken, aber irgendwie, das war so reichhaltig und es war immer so, dachte man so, irgendwie, das war so inszeniert, dass eben, dass einem das Gefühl hat, die müssen alle noch irgendwie auch was sagen oder was machen, so, ne? Und sozusagen, um es noch kurz abzuschließen, das Interessante war dann, als wir den Huck Finn, also den zweiten Teil gemacht haben, und was man da gesehen hat, das war, glaube ich, ein anderer Kameramann und auch ein anderer Regieassistent, so, und der, also, weil wir gemerkt haben, die Inszenierung der Hintergründe war ganz anders plötzlich, so, die haben weniger aufs Geschehen irgendwie nicht Einfluss genommen, so, ne? Aber das eine war wirklich so, die haben ständig das Bild gekreuzt und es war so, sozusagen, die haben mehr Einfluss genommen auf das, was wirklich da vorne passiert, irgendwie so bildlich und irgendwie, wie man es so, wenn man es so dreidimensional sieht oder so. Und das andere war jetzt mehr wie so ein, da hatte man viel mehr weniger sozusagen einfach Möglichkeiten irgendwie gedacht, so da, wenn ich da jetzt was drauflege, wenn die da hinten laufen, so, das wirkt gleich unnatürlich. So. Man hatte nicht Bedürfnis oder gedacht, so, da muss jetzt einfach was hin. So. Und dachte eher, nee, wenn ich da was hinlege, dann wirkt es wieder künstlich aufgesetzt. So, ne? Und, und da merke ich dann irgendwie so, nee, das kommt jetzt auch wirklich einfach total auf, also ganz viele Faktoren an. So, ne? Also es ist nicht immer, wenn man jemanden sieht, muss man was hören. Ist genau nicht, wenn jemand den Mund aufmacht, muss man auch nicht mehr einen Atmer hören, sondern man muss einfach überlegen, passt das irgendwie von allen möglichen Richtungen so, ne? Also erzählt's was, hilft's mir was, macht's die Szene irgendwie lebendiger, dichter, konzentrierter, irgendwas so, oder ist es eigentlich nur draufgelegt so, ne? Und dann würde ich eher immer der 14 zu denen dann sagen, lass ich's einfach mal weg so, ne? Lieber klarer so.
Wie viel Zeit habt ihr, um 90 Minuten zu schneiden?
Ja, verschieden eigentlich. Also es ist ja auch, weiß nicht, 5-6 Wochen. Das kommt immer drauf an. Das ist ganz, ganz manchmal auch länger, je nachdem, wie viele Schnittfassungen und Temp-Mixe man zwischendurch hat. Oder bei kleineren Projekten sind es vielleicht mal 4 Wochen. Oder also das ist, unterscheidet sich wirklich sehr stark von Projekt zu Projekt. Und die Anforderungen sind auch unterschiedlich. Also das, der Aufwand ist auch einfach sehr verschieden so.
Aber ihr werdet schon üblicherweise involviert, wenn der Film im Prinzip fertig ist, ne?
Meistens ist es so, ja.
Ja.
Also es gibt Ausnahmen bei Regisseuren, mit denen man schon jetzt öfter gearbeitet hat. Dann ist es natürlich schon das Schöne, dass man schon auch früher mal spricht meistens und man ein Drehbuch bekommt. Und also wie jetzt mit Detlef Buck oder so, da schon öfter dann auch mal gesprochen oder Sachen probiert oder sowas. Und, aber es ist in der Tat natürlich so, dass die intensive Zeit für uns in der Regel dann anfängt, wenn der Film relativ weit geschnitten ist zumindest. Also nicht unbedingt ein Picture-Lock hat, aber doch schon...
Soft-Lock.
Soft-Lock, genau. Das neue Wort.
Jetzt kann sich alles nochmal ändern.
Genau. Ja, und kommt natürlich auch darauf an, was sozusagen, ob das ja reiner O-Tonschnitt ist oder ob man sagt, man macht irgendwie ADR zusammen, irgendwie Vorbereitungen. Also ADR ist... Sprachsynchronaufnahmen, ob man dafür auch verantwortlich ist, ob man die betreut, ob man die vorbereitet. Ne? Also wie jetzt gerade bei Tom Sawyer, das war eben auch mal eine Woche einfach mal vorbereitet, bis man das überhaupt dann irgendwie aufnehmen konnte. So, ne? Also mit den ganzen Texten und irgendwie die Wünsche von Regie und Produktion. Und es gibt ja vieles, was man immer... Viele Leute wollen halt auch mit dem Dialog nochmal Einfluss nehmen irgendwie auf den Film. So, ne? Denken irgendwie... Ja, man, der hat jetzt irgendwie beim Testscreening hat irgendjemand nicht verstanden oder findet den jetzt unsympathisch so, jetzt müssen wir dem irgendwie noch ein nettes Wort geben. Also, ist mal so blöd gesagt, ne? Oder irgendwie, der hat nicht verstanden, warum der jetzt. Ja, also einfach so, manchmal geht es halt auch um inhaltliche Sachen oder um Charakterisierung, so, aber meistens eigentlich eher so um die Sachen, so, der versteht es nicht, warum der da hinten jetzt den einmal auf die Rübe gehauen hat, so, weil der Zuschauer irgendwie das vorne nicht gerafft hat. Und dann braucht man da nochmal ein erklärendes Wort, meistens im Off.
Oder du Schwein, Bam.
Oder Voice-Over.
Meistens im Off, sehr schön.
Ja, naja. Ja. Da geht es ja auch nicht so sagen, man hat ja auch manchmal selber so die Ideen, so, ne? Aber es ist natürlich, das ist ja die erste Möglichkeit, irgendwie nochmal inhaltlich auf, sozusagen auch preisgünstig nur, ne? Also nachdrehen geht natürlich auch immer, aber es ist natürlich viel teurer. Aber
preisgünstiger
so, ne? Ist. Erstmal im Spaßsynchron sagen, kannst du nicht mal den Satz noch aufnehmen, irgendwie das mal probieren, ob das nicht irgendwie hilft, so, ne?
Ich dachte jetzt tatsächlich, dass der Dialog-Editor auch für das ADR zuständig ist. Der sagt, das brauche ich, weil ich hatte es alles nicht vorliegen. Das heißt, die komplette ADR-Liste wird von euch erstellt.
In der Regel ist das schon so, ja. Also es ist immer ein bisschen von Teams abhängig und von Projekten abhängig, aber normalerweise, also bei uns ist es eigentlich schon so, dass wir das dann ähnlich wie diskutiert, dass man sagt, was man fehlt, was man braucht und manchmal ist auch der Mischtonmeister mit involviert. Bei größeren Projekten hat man manchmal den Luxus, dass man sich einen Tag in die Mischung setzen kann mit dem Mischtonmeister, dass alles durchgeht und dann festlegt, was funktioniert gut, was muss man nochmal machen. Vielleicht auch eine Prioritätenliste ein bisschen aufsetzt, so was ist ganz wichtig, was wäre ganz schön nochmal zu versuchen. Und wie Adrian schon sagte, manchmal macht man das auch selber mit dem ADR. Das ist einfach eine Frage des Zeitplans dann oft. Oder es gibt dann noch jemand, der den Teil dann übernimmt, die Aufnahmen zu betreuen, das vielleicht auch zu schneiden. Also das ist ganz von Projekt zu Projekt verschieden.
Hm. Ja, also ich meine, Koordination oder ist eben irgendwie dann immer wichtig so, ne? Vor allem, wenn man es dann wieder aufteilt auf mehrere Leute, so schon gut, wenn es, wenn irgendwie einer.
Einer muss den Hut aufhaben.
Einer muss den Hut irgendwie aufhaben, ja, so und ja.
Der kriegt dann auch auf die Mütze.
Ja.
Aber das ist halt so der Idealfall, ne? Dass im Spielfilm, dass man sagt, okay, das habe ich jetzt nicht so gut verstanden, das brauche ich nochmal, das gibt es nicht irgendwie im Anstecker oder sonst wo. Oder wir müssten nochmal hier ein Wort austauschen, weil da hat er sich dann doch noch verschludert, das ist im Schnitt nicht aufgefallen oder wurde übergangen oder sonst was. Aber dann gibt es ja natürlich noch die anderen Filme, wo sowas einfach nicht mehr machbar ist im Dokumentarfilm. So, das genau. Ist einfach das mal gesagt und dann ist das so. So, und da kann man nicht nochmal den Protagonisten ranholen und sagen, können Sie mir den Satz nochmal nachsprechen, das war jetzt irgendwie nicht so, dann haben sie, ah, so.
Und dann?
Und dann?
Dann ist es einfach. Dann ist es.
Und da sagt man einfach, ja, hab ich nicht, das war es dann.
Ja. Ja, da muss man einfach nur sagen, jetzt wird da dokumentarischer Ton. Was immer das auch heißen mag.
Nee, ich finde es aber in der Tat, es ist manchmal, hat das fast schon was Entlastendes. Also bei Filmen, wo man weiß, man, es gibt ja auch bei Spielfilmen, die sind jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Indien oder so gedreht und die Schauspieler, die kann man jetzt gar nicht irgendwie besorgen und so und das Budget wäre jetzt auch nicht, dass da jetzt ständig Leute hinfliegen und hin und her. Dann weiß man einfach, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht werden muss. Und in der Regel ist ja bei solchen Projekten schon auch so, dass man das, das muss man natürlich machen beim Bildschnitt, das auch ein bisschen berücksichtigt zumindest. Also dass man jetzt nicht irgendwelche Einstellungen da reinschneidet, die überhaupt nicht gehen vom Ton. Also das ist natürlich auch
gerade beim Dokumentarfilm auch
klar, dass sowohl beim Doc-Film, mhm. Klar, es gibt schon immer die Situation dann, dass man irgendwas ganz Tolles natürlich hat und das muss unbedingt irgendwie rein. Eigentlich funktioniert es überhaupt nicht, weil man das, der Ton so ist, dass man halt eigentlich die Situation nicht versteht oder so, ne? Das sind dann so schwierige Grenzfälle, die schon manchmal auftauchen, wo man vielleicht in der Tat auch mal die Diskussion führt, ob man das wirklich, ob das wirklich Sinn macht, das in dem Film drin zu haben. Aber in der Regel ist ja doch so, dass man schon beim Bildschnitt dann das so schneidet, dass es zumindest funktioniert und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, das noch so rauszukristallisieren oder mit Nulltönen oder irgendwas ein bisschen zu retten. Oder ich meine, es ist erstaunlich ist ja, dass auch die eine Gesamtvertonung macht ja da wahnsinnig viel aus. Also selbst wenn man einen schlecht klingenden Dialog hat und hat jetzt wirklich gute Atmos dazu, die einfach einen breiten Frequenzbereich haben von tiefen Bässen bis zu hohen Frequenzen und die eine Tiefenstaffelung haben und vielleicht sogar noch ein paar gute Folies und hat eigentlich insgesamt einen Ton, der gut klingt, dann klingt auf einmal der O-Ton auch gut. Da hat man hört das ja nicht so isoliert, sondern man guckt einen Film und hört einen guten Ton. Und es ist nicht so, dass wenn die Sprache vielleicht eigentlich ein bisschen dünn ist und alles so ein bisschen knarzig oder so. Und man würde es alleine denken, naja, also ich verstehe das zwar alles, aber es klingt ja ganz schön lausig oder so. Das ist hilft auch sehr viel, dass man so vom Gesamteindruck einen guten Film gucken kann.
Das, ja, aber das müsst ihr ja bei eurer Arbeit erstmal abstrahieren. Ihr habt ja eben nicht die Atmos direkt dabei, die total
ja,
naja, toll
klingt. Ja, abstrahieren, die haben wir nicht dabei. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich dann darüber Gedanken macht, wie kann man dem noch helfen. Und das ist schon, also gerade bei Dokumentarfilmen oder so, ist es ja oft auch so, dass man das dann als One-Man-Show sozusagen macht. Und das ist eigentlich dann auch wieder so ein Vorteil, dass man eben gleich auch Atmos dazu baut und sowas. Und dann kann man das schon ganz gut abstimmen oder eben auch mit den Kollegen zusammen, die das machen, dass man sagt, hier, guck mal, da könnte ich mir denken, mit dem und dem, und die achten ja auch dann da drauf, irgendwie, was man vielleicht für Geräusche oder so macht, dass das ganz gut alles so einbettet oder so und funktioniert. Also das ist schon, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das eine ist immer, das ist natürlich auf irgendeine Art, das zu denoisen oder was auch immer man dann vielleicht macht mit so einem O-Ton, aber eben auch, wenn das gar nicht mehr geht, Sachen drumherum zu bauen. Also das finde ich, weiß zum Beispiel bei dem, fällt mir spontan an, bei dem Gerhard Richter-Film, den ich gemacht hatte, Gerhard Richter Painting von Corinna Bels, da gibt es so eine Szene im Museum, wo eigentlich wird jemand interviewt und nebenan sind Aufbauarbeiten von einer Ausstellung. Wirklich so, also schweres Gerät und irgendwie laute Schläge gibt es da immer, fallen irgendwelche Kisten um oder keine Ahnung, was da gemacht wird. Und das war super nervig und erstaunlicherweise hatte ich irgendwann gemerkt, es funktioniert besser, zumindest wenn man es im Kino hat, wenn man einfach zusätzlich zu den Geräuschen nochmal welche synchron teilweise drauflegt, die einfach dann nochmal von der linken Seite kommen oder so. Ich habe mir einfach so ein bisschen so eine Perspektive und Räumlichkeit gegeben und dann nochmal so ein bisschen in den Hallraum und so, sodass man das besser akzeptieren konnte zumindest, dass da jetzt irgendwie so eine Baustelle ist, die man zwar im Bild auch nicht direkt sieht, Aber dadurch, dass es dann so eine Räumlichkeit bekam und so ein bisschen auf eine Seite wanderte, hat es natürlich jetzt nicht das verständlicher gemacht oder besser gemacht, aber es hat dazu geführt, dass es insgesamt nicht mehr so nervig war. So eine kurze Sequenz natürlich auch gewesen. Das könnte man jetzt nicht 10 Minuten lang ertragen.
Aber das klingt eher wie so eine bewusste Entscheidung.
Genau,
so, ne?
Ja, das war, das war aber wirklich, also das war so, als mir gar nichts mehr einfiel. Also ich hatte mit dem O-Ton alles gemacht, was mir so einfiel irgendwie, und hab's mir dann wieder angehört und dann so nach der Mittagspause eigentlich ist alles scheiße so ungefähr. Ja. Nervt einfach nur, und aus purer Verzweiflung halt dann damit irgendwann angefangen und dachte, na, jetzt funktioniert's eigentlich, jetzt kann man es doch gucken. Und in der Mischung war es auch so, dass mir da erstmal Skepsis entgegengestoßen ist am ersten Moment. Die hat dann noch mehr Geräusche draufgepackt. Und dann aber doch, das dann irgendwie gut war, so ziemlich schnell. Und das fand ich selber eine ganz, also war für mich auch dann so ein Experiment, wo ich hatte keine Ahnung, ob das dann hinterher wirklich in der Mischung funktioniert und so. Und das war erstaunlicherweise ein guter Effekt, so fand ich. War auch ganz lehrreich.
Das manchmal. Das muss ich für Spielfilm merken, da braucht man gar keinen.
Genau. Ja.
Also bei dem Film auch mit den Foley-Menschen, warst du mit denen in Kontakt oder haben die das eher auf eigene?
Ja, Lust? Nee, also da, das war so ein Film, wo ich alles komplett selber gemacht habe. Und Foleys hatten wir da fast gar nicht. Also in einem Tag habe ich mit Carsten Richter so ein bisschen Aufnahmen gemacht für Sachen, die anders jetzt nicht zu bekommen waren. Genau, das meiste ist eigentlich. Ja, also Originalmaterial vom Dreh war so ein bisschen schwierig, weil das natürlich jetzt auch, das war kein Film mit großem Budget, der ist schon eigentlich eher so EB-mäßig gedreht, was Ton betrifft. Aber ich hatte dann nur einen Tag, war ich in Köln bei Gerd Richter im Atelier, habe da einige Sachen aufgenommen selber, was gut funktioniert hat. Und die Sachen, die wir dann da nicht machen konnten, da hatte ich dann nochmal einen Tag mit dem Geräuschemacher, da hat Carsten Richter dann nochmal fleißig sich ins Zeug gelegt. Und
das ist interessant, weil ich hab mir den Film kürzlich angeschaut und habe mich dann tatsächlich auch gefragt, was denn jetzt original davon ist und wo nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Was ja gerade bei Dokumentarfilmen auch interessant ist, weil wenn man dann im Abspann liest, da war ein Foley-Artist mit dabei, dann frage ich mich automatisch, an welcher Stelle hat er mich dann jetzt irgendwie so ein bisschen übers Ohr gehauen und mir vielleicht irgendeinen Sound verkauft, der eigentlich gar nicht so ist.
Also ist man natürlich nie vorgefeit beim Film, dass man
ich meine, gerade beim Dokumentarfilm, wenn du da so einer Person so, sozusagen so nahe kommst und der Arbeit von der Person, und dann hörst du da ihn immer in seiner Farbe rummatschen und auf den Bildern rumkratzen und so, dann will ich natürlich eigentlich
das Original.
Ja, also ich will natürlich nicht, dass es scheiße klingt, aber ich will natürlich eigentlich wissen, wie klingt denn das so, wenn er da mit seinem Rakel auf der
Leinwand rumbrustelt. Ja, das finde ich auch wichtig. Also das ist in der Tat natürlich, also, oder muss natürlich jeder entscheiden, der einen Film macht, aber das wäre auch was mir schon wichtig, oder eigentlich, oder kannst rumdrehen, sagen, eigentlich ist das der Grund, auch bei dem Film dann teilweise dafür gewesen, noch Sachen aufzunehmen, um das halt zu erzeugen. Also weil ich auch, es ging mir genauso, ich habe den Film gesehen, dachte, okay, jetzt will ich aber eigentlich das hören, was da auch stattgefunden hat. Und das war halt bei dem O-Ton in vielen Strecken dann nicht möglich, einfach so. Und dann haben wir uns schon auch Gedanken gemacht, okay, wie macht man das jetzt? Und deswegen war schon die erste Idee, jetzt vor Ort nochmal Sachen aufzunehmen, um eben da auch möglichst authentisch zu sein. Und letztendlich finde ich aber immer, ist es so ein bisschen, also man kommt ganz schnell so ein bisschen, ich meine, man sagt immer, es muss dann so das Original sein, aber was ist jetzt, was ist dann das Original? Also ich finde immer, wenn ich mir das jetzt so einen Film im Kino angucke, ich bin sowieso nicht vor Ort in dem Atelier, sondern ich habe auch eine Illusion eigentlich geschaffen. Und da finde ich es eigentlich wichtig, dass man die so macht, dass sie eben wieder funktioniert. Dass ich das wieder mache, was ich eigentlich, weißt du, wenn, auch wenn ich da wäre, würde das erleben, was ich jetzt sehe, dass ich das auch...
falscher Raum.
Kein Problem. Dass ich das im Kino schaffe. Also ich mache einen Film, das ist sowieso, ich bin nicht da vor Ort. Ich habe eh was Künstliches, was über ein Medium geht.
Ja.
Und ich habe meine eigene Wahrnehmung, sitze in einem Kinoraum und nicht im Atelier. Und dann ist eigentlich mein Ziel als Filmemacher, das zu schaffen, dass ich als Zuschauer möglichst gut eigentlich da bin und das erfahren kann sozusagen. Wenn ich jetzt Bilder habe, wo ich das groß sehe, dann möchte ich natürlich auch genauso sinnlich das erfahren, wie vielleicht in Farbe gematscht wird. Was aber jetzt in dem Ton, der jetzt mit einem Mikrofon aufgenommen ist, was, weiß ich nicht, 15 Meter weit weg in einem heiligen, großen Atelier eines Künstlers steht, hat der Ton nichts damit zu tun. Weder mit dem Bild noch mit der Realität, die da vor Ort irgendwie war. So, ne? Und dann ist es eigentlich die größere, also näher, auch eher eine Wahrheit sozusagen aus meiner Sicht, dann da das zu machen, was dem möglichst entspricht. Das war aber für mich sehr wichtig, aus dem Grund auch da mal hinzufahren. Also ich bin dann zu ihm gereist nach Köln. Das war ein Zeitpunkt, wo ich schon relativ weit war eigentlich mit der Vertonung von dem Film. Und aber auch wirklich so ein Bedürfnis hatte, gar nicht mal jetzt nur, um jetzt so viele tolle Sachen aufzunehmen. Es war im Vorfeld gar nicht klar, wie viel da gelingt, sondern vor allen Dingen, um mal selber vor Ort gewesen zu sein und so einen Abgleich für mich zu haben, wie ist es denn da? Also ist diese Idee, die ich davon habe, rein über die Filmbilder, deckt sich das überhaupt mit dem, was ich vor Ort dann erfahre, wenn ich da bin? Also auch was Atmos, Hallräume, alles mögliche. So, und ganz viel von dem Film spielt er in seinem Atelier und das ist auch das, was den Reiz des Films ausmacht. Das war mir schon extrem wichtig. Dann war ich auch so ein bisschen nervös dann irgendwann und war dann sehr froh, als ich dann vor Ort war und das zum Glück ganz gut gepasst hat, also meine Idee davon. Und nicht irgendwie, wo ich denke, da ist es doch irgendwie ruhig und eigentlich dann Höllenlärm ist, weil da nebendran sonst was passiert oder so. Ne?
Ja, ich meinte natürlich auch nicht bezüglich der Geräusche, dass das jetzt alles genauso klingen muss, wie es aufgenommen wurde im O-Ton, sondern in einem Kinofilm wird natürlich auch ganz viel dramaturgisch dann irgendwie entschieden und vieles total übertrieben oder...
Hoffentlich wird es dramaturgisch. Sollte unbedingt.
Das ist natürlich beim Dokumentarfilm auch so, aber wenn es jetzt im Film komplett anders klingen würde, als es eigentlich ist, wenn dann zum Beispiel eine Sache auf einmal ganz doll klingt, die eigentlich gar kein Geräusch hat, auch wenn man ganz nah dran ist, das würde mich schon...
Ja, also selbst dann könnte man fragen, was erzählt's. Also das ist einfach, ich finde, man weiß schon, man guckt einen Film. Also es ist auch die Frage, wie ist der Film montiert, wie ist es denn, das kann man jetzt so losgelöst nicht sagen. Es ist jetzt wirklich was, also wenn ich jetzt bewusst, sagen wir mal, auf eine falsche Fährte gelockt werde, dann würde ich sagen, ist es falsch. Aber das ist mehr, das würde ich als Indiz, glaube ich, nehmen. Nicht, ob das Geräusch stimmt. Wenn ich eigentlich das begreife, was ich eigentlich begreifen soll, oder das fühle, was ich eigentlich vor Ort fühlen soll oder was mir transportiert werden soll durch den Film, dann ist es eigentlich richtig, könnte man vielleicht sagen. Wenn es aber jetzt mich auf eine falsche Fährte lockt, mir irgendwas steht, was gar nicht stimmt, wenn ich irgendwas völlig Falsches verstehe dadurch, dann wäre es natürlich Käse einfach. Aber dann ist der Film auch irgendwie Käse. Also dann
ja, also das muss man ja dann eben auch entscheiden, je nach dem Film so. Aber das ist ja irgendwie trotzdem noch ein Film, auch wenn es ein Dokumentarfilm ist. Ist jetzt nicht ein Film, der irgendwie... Also ja, es ist kein dokumentarisches Material hergestellt, aber es ist ein Film, da kommt vielleicht noch Musik drauf oder da kommt vielleicht noch irgendwie, der wird ja montiert, weißt du, da gibt es ja ganz viele Entscheidungen, die irgendwie wahr oder nicht, weiß ich nicht so, ne? Also das ist
auch da wird eine Geschichte,
ja,
wird
ja irgendwas erzählt. Ja. Und insofern muss man sagen, finde ich es auch nichts anderes als eigentlich ein Spielfilm, dass man auch irgendwie das Material nochmal untersucht, so wie funktioniert denn das jetzt für diesen Film so, ne? Klar, hat man irgendwie wahrscheinlich den Anspruch, das soll irgendwie real klingen und man hat ja diese Vorgaben auch durch diesen O-Ton, durch diese Sprachen, die man ja nicht ersetzen kann, so. Also das ist ja irgendwie ganz vieles hervorgegeben, aber
trotzdem muss man immer noch eine Geschichte erzählen.
Genau, du willst ja eine Geschichte erzählen, wie es dann gesagt hast, wenn du diese großen Bilder da hast, so, dann will man das auch irgendwie spüren, so, oder wenn es darum geht, wenn das deine Auffassung ist davon, dass das in dem Moment spürbar, erfahrbar werden soll, dann muss das halt irgendwie hergestellt werden. So. Ist doch, also nachher interessiert es doch keinen mehr. So. Der Zuschauer wird immer denken, ja, das ist so, klingt so. Gerade beim Dokumentarfilm. So. Also.
Ja, aber ich finde, das sollte man, also ich bin da eigentlich völlig eurer Meinung. Ich glaube, wir meinen auch im Prinzip das Gleiche, so, dass es halt irgendwie nicht falsch sein darf, sozusagen, was dann entsteht. Aber die meisten Leute wissen ja sowieso viel zu wenig darüber, wie viel im Ton noch gemacht wird. Und gerade beim Dokumentarfilm kann man vielleicht noch ein bisschen mehr im Kopf haben, dass der überwiegende Teil der Zuschauer das doch auch sehr stark dann glaubt wahrscheinlich, was er dann da um die Ohren
hat. Ja, ist, der Zuschauer glaubt immer das, was er, davon geht man erstmal aus, was er präsentiert bekommt. So, es ist eher so, dass man vielleicht, was man beim Spielfilm nicht hat, beim Dokumentarfilm vielleicht sich diese Frage selber stellt. Also wie ich vorhin auch sagte, dann habe ich mich schon irgendwann gefragt, zum Beispiel, wie ist es denn da jetzt wirklich? Ich baue mir jetzt was ich jetzt irgendwie für den Film passend finde, gut finde. Und bin aber dann neugierig und möchte doch eigentlich gerne das mal selber erleben, um dann für einen Zuschauer das so aufzubereiten, wie ich es richtig finde, sozusagen. Mhm. Und das hat man natürlich beim Spielfilm nicht, weil man eine Illusion schafft, die es gar nicht gibt, was sich in der Fantasie abspielt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man selber das eigentlich
dieses Bewusstsein im Dokumentarfilm möchte, wirklich dann auch im Ton, egal, wenn man jetzt was dazu macht oder nicht dazu macht oder sonst was, immer noch dokumentarisch zu bleiben. Also wirklich so nah an der Realität. dass man...
Ja, naja, was heißt, ich weiß gar nicht, was ist, ja, was heißt, was heißt deine Realität? Das ist auch mal, wie du sagst, man erzählt immer, du hast auch einen geschnittenen Film und du hast eine Kameraeinstellung. Also das ist alles nicht da ist nichts real oder so. Und im Prinzip ist es alles eine gebaute Sache. Man muss ja mit dem Ton genauso Entscheidungen treffen und den Zuschauer irgendwas führen in irgendeine Richtung. Also ich meine, das geht ein bisschen so banale Sachen, wie da gibt es Szenen bei Gerhard Richter, wo er bei der Arbeit zu beobachten ist, da hört man sehr stark zum Beispiel seine Schritte und andere, da hört man sie quasi gar nicht und so. Das sind aber alles Sachen, die sind nicht irgendwie zufällig, sondern die sind ja schon irgendwie bewusst entschieden und entsprechend gemischt und sowas. Und das sind ja Sachen, die Entscheidung muss man treffen. Das ist ja auch der kreative Teil der Arbeit, dass man irgendwie Entscheidungen treffen muss als Filmemacher, egal welcher, also welchen Gewerk man jetzt arbeitet, ob man jetzt der Regisseur ist oder der Kameramann oder der Tonmann oder das ist dann eigentlich, jeder hat irgendwelche in seinem Bereich Entscheidungen zu treffen und das ist ja auch deswegen ein Film, also das ist von daher gibt es natürlich so die man zeigt ja was, man erzählt was.
Ist jetzt ja, ich denke eher, dass sozusagen die Frage, ob man dokumentarisch jetzt vertont oder nicht, das hängt nicht so viel davon ab, ob es jetzt ein Dokumentarfilm ist oder nicht, sondern was das für ein Film ist. Kann auch ein Realfilm sein, der dokumentarisch ist oder vielleicht sagt, er möchte jetzt bewusst keine Musik einsetzen oder er möchte irgendwie, er möchte wirken wie ein Dokumentarfilm so, ne? Und du machst irgendwie, da willst du eben ganz viel Schmutz und so und nochmal irgendwie sozusagen Töne, die irgendwie sagen, die eher zufällig oder so sind, ne? Also wir haben letztes Jahr einen Film gemacht, der sozusagen, da hatten wir ganz wenig Zeit, musste für die Berlinale fertig werden. Ein ziemlich krasses Thema, Just the Wind, ich weiß nicht, ob es vielleicht jemand gesehen hat. So geht es über Roma.
Habe ich gesehen.
Ja.
Ich auch.
Geht es über Roma-Morde letztendlich irgendwie und irgendwie die Situation, aber letztendlich geht es um einen Tag einer Familie in Ungarn, die also es geht die ganze Zeit nur um deren Bedrohung, so die spürbar ist irgendwie das war eben Film, wir hatten wenig Zeit, so es war ein kritischer O-Ton, es gab ganz wenig ADR und aber als man den gesehen hat, hat man auch gedacht, so es wäre eigentlich ein Film, den müsste man eigentlich irgendwie fast in Mono mischen, so, ne, weil der so direkt kommt, so einen so anspringt und dadurch auch so eine krasse, also der wirkt, das war ein Film, wo ich einfach gedacht hatte, so das, der muss irgendwie dokumentarisch wirken, so vom Ton, so, damit der einen irgendwie richtig trifft. So, ne? Und das haben wir eigentlich auch sozusagen dann in der Mischung und auch in der Tongestaltung eigentlich immer so ein bisschen dabei gehabt. So, ne? Wo ich sage, lass mal ruhig ein bisschen Dreck drin, misch nochmal eine Ansteckerspur dazu, so, wo du richtig so, ne? Eigentlich einen Ton, den du normalerweise rausnimmst, oder denkst, das hat denn das, das ist ja, passt ja auch nicht zum Bild und ist irgendwie. Ne, irgendwie drin gelassen, extra noch hingelegt, so damit es irgendwie der Film irgendwie so einen Dreck bekommt und so einen Schmutz so, ne? Und also aber war halt Spielfilm so, ne? Aber hatte irgendwie diese Ästhetik, die bis zum Schluss, also einfach zum Schluss wird das im Prinzip dann aufgelöst so. Aber ja, war sozusagen klar waren es auch. Gab es da auch jetzt einfach durch den Zeitdruck, hat man das auch ein bisschen nur zur Tugend gemacht irgendwie so, aber wie gesagt, man hätte auch sagen können, das kann man jetzt nicht schaffen in der Zeit irgendwie so. Ne? Es gibt Filme, die kannst du nicht irgendwie in, ich sag jetzt nicht, wie viele Wochen es waren, aber im Prinzip in so einer kurzen Zeit.
Stunden ist.
Geht das nicht, denkst du, das kannst du eigentlich, sowas kannst du nicht irgendwie machen so, das passt, also passt nicht. Und bei dem Film hat man gesehen, ja, das ist eigentlich, kann das klappen so, und das hat dann auch gut geklappt. Also eben Film, Sprach, Ton, wie sagt man so, Gestalter oder so.
Ja. Ich fand es sehr gut, dass keiner von euch gesagt hat, irgendwie Dokumentarfilm ist jetzt hauptsächlich, ich muss den O-Ton irgendwie säubern und dann war es das. Sondern das ist wirklich auch da so ein wirklich gestalterisches Element hat und extrem haben muss, weil man halt nur noch das hat und sonst kann man nichts mehr.
Ja, aber es hat genauso, man muss sich einfach genauso angucken als Film und immer die Frage stellen, was will ich eigentlich hören? Also nicht nur, was ist halt jetzt für ein Ton da, sondern was will ich eigentlich hören? Und dann gucken, okay, mit welchen Mitteln erziele ich das dann jetzt? Aber das ist eigentlich die entscheidende Fragestellung, mit der man anfangen muss.
Ich Ich denke da immer noch drüber nach.
Das ist doch gut.
Naja, weil
du noch habe ich schon Sonderpodcast machen.
Ja, Dokumentarfilm. Dokumentarfilm ist natürlich, also klar, tonästhetisch oder überhaupt alles, da geht es ja immer irgendwie um diese Frage Wahrheit oder nicht und dieses Spannungsfeld und ist es jetzt, also was erzählt man so, ne? Aber es ist natürlich hat jetzt auch nichts mit Ton zu tun. Das bezieht sich auf alle Gewerke so, ne? Also, aber es ist ein interessantes Feld. Aber auch eine Möglichkeit halt, gerade ja, also damit zu spielen so, ne? Und eben auch nicht nur im Dokumentarfilm, sondern auch wieder im Spielfilm halt. Dass man irgendwie sozusagen, Dokumentarfilm ist ja, hatte eben spielt aus einem starken Monoton so, ne? Mhm. Ich denke so, der in der Mitte spielt so, ne? Also wenn du eben sagst, sowas wie vorhin so, man gestaltet halt den Dialog, der nun auch hauptsächlich sich erstmal in der Mitte abspielt, so, bereitet den so vor, dass er halt vielleicht mal dokumentarisch klingt, also eher schmutzig, oder eben man macht den richtig sauber, versucht nur die Sprachen klar, aber dazwischen immer Platz zu haben, dass da irgendwelche schönen breiten Atmos, ne, hast du natürlich eine ganz andere, gestaltest du durch die Arbeit im Dialog halt ganz stark, wie der Film wahrgenommen wird.
So. Also was schon stimmt natürlich, und das war bei dem Gerhard Richter Film schon auch für mich so, dass der O-Ton natürlich, egal welchen Zustand der jetzt hat, eine bedeutendere Rolle hat vielleicht als beim Spielfilm. Also das ganz klar ist, der bildet schon irgendwie für mich dann das Rückgrat auch meines Gerüstes, was ich so aufbaue. Und der läuft auch immer durch, der ist immer irgendwie da. Der ist aber auch bearbeitet sehr stark und ganz verschieden eingesetzt. Aber es ist nicht so, dass der komplett weg ist und dann ist da irgendwas Neues draufgebaut. Sondern der ist schon immer ein ganz wichtiger Bestandteil, von dem ich, also bei so einem schon natürlich, vielleicht würde man beim Spielfilm dann eher auch mal sagen, dass brauche ich da jetzt eigentlich gar nicht, sondern das ist schon erstmal mein Ton und dann gucke ich eher, okay, wie kann ich mit dem jetzt arbeiten und was gibt es natürlich auch Sachen, die fehlen mir dann noch komplett, die muss ich von woanders herkriegen und, aber der läuft natürlich immer, also bei dem Film ist der eigentlich immer da, so, das ist schon, würde auch ohne nicht gehen, also das würde dann auch nicht funktionieren, glaube ich, das wäre eine ganz andere. Und ich habe dann auch, was auch sehr stark in den Ateliers immer eingesetzt ist, dann noch Impulsantworten aufgenommen bei ihm im Atelier, die dann so auch sozusagen auch so ein, hätte man auch sagen können, man nimmt jetzt irgendwie ein Hallgerät oder so und macht da irgendwie einen Hall, der irgendwie passt. Das wäre natürlich auch gegangen, aber das war natürlich schon auch so ein Spaß für mich dann zu sagen, okay, das macht man jetzt mal so einen mehrkanaligen Hall, den man jetzt da vor Ort aufnimmt und weiß, im Prinzip ist das so ein Footprint von seinem Atelier. Das war schon auch
eine schöne Sache. Benutzt,
ja. Ja, also das ist eigentlich der, in den Atelier-Szenen, das ist eigentlich der Hall. Also der kommt eigentlich komplett davon.
Von Martin gut.
Von Martin schön austariert natürlich dann. Ja. Je nachdem, was man erzählen möchte. Mehr oder weniger räumlich zum Beispiel auch.
Ja, ja, ist ja toll, wenn für sowas
manipuliert.
Zeit und Kapazität da ist.
Ja, das ist natürlich also sicherlich ein Dokumentarfilm, wo das außergewöhnlich gewesen ist.
Vielleicht kann vielleicht jetzt nochmal, also wenn gerade bei Impulsantworten ist, kann man vielleicht noch, auch nochmal kurz über die sagen, den Wandel des Berufs irgendwie sozusagen jetzt im durch diese ganze Technologisierung, Digitalisierung und so, wie sich das halt irgendwie doch in den letzten paar Jahren, also oder weiß ich nicht, 10 Jahren oder 5 Jahren oder, also es ist irgendwie schon ziemlich, wie sich der Beruf jetzt verändert hat irgendwie. Dadurch, dass man eben jetzt in diesen Schnittsystemen, die früher eben wirklich reine Schnittsysteme waren, so, wo man halt irgendwie einen Schnitt und eine Blende und vielleicht nochmal mit ein bisschen Aufwand so einen Filter oder sowas, ne? Also, aber das waren eigentlich auch immer Sachen, das hat man dann lieber in der Mischung gemacht, weil ja, das war irgendwie eine klarere Aufgabentrennung so, ne? Und dadurch, dass jetzt immer mehr Tools halt verfügbar sind, irgendwie verändert sich eben der Beruf schon, weil man viel mehr schon simulieren kann, beziehungsweise dann sagt, naja, wenn ich es schon simuliert habe, kann man sie auch gleich benutzen, so, ne? Also irgendwie, weil Sachen plötzlich schnell gehen oder man probiert eben neue Sachen aus und merkt so, dann hat man plötzlich in der Mischung vielleicht Zeit für andere Dinge oder so, ne? Finde ich irgendwie einen Aspekt, der mir doch auch immer wieder bei jedem Projekt irgendwie, ich versuche dann auch immer wieder was Neues auszuprobieren oder so. Und denke jetzt, also sage ich jetzt ein Plugin oder irgendwie, dass man sagt, okay, man versucht jetzt mal Sachen irgendwie einfach mal anders zu bearbeiten, so mal gucken, ob es auch funktioniert oder so, ne? Und
kommt das eher gut an bei den Mischtonmeistern oder gibt es da auch welche, die davon genervt sind?
Kommt meistens gut an, weil man hat ja die, das Schöne ist ja, du kannst es ja immer verändern. Das ist wie Adrian sagt, wenn du sagst, naja, jetzt habe ich simuliert, das ist aber eigentlich doch nicht schlecht, jetzt kann ich es auch mitbringen. Und dann kann man das immer noch entweder weiter bearbeiten oder im Zweifelsfall auch mal dann komplett weglassen und doch was Neues machen. Das Schöne finde ich eigentlich, dass durch die Technik einfach die Grenzen noch mehr verschwinden. Also das ist, ich meine, es ist gut, dass es diese Arbeitsteilung gibt, die sind auch sehr wichtig. Trotzdem ist es eigentlich eine schöne Sache, finde ich, dass die Grenzen da nicht mehr so starr sind, sondern dass das so ein bisschen übergreifend ist und dass das auch sowohl je nach Projekt oder als auch noch je nach Team und Leuten immer anders sein kann. Also wie, was man jetzt genau macht, das ist nicht mehr so, wie das früher war, so ganz klassisch abgesteckt ist der Bereich, in dem man arbeitet. Und das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, dass das einfach auch, also auch nicht immer gleich ist, auch für, also für einen selber nicht immer gleich ist, sondern dass das einfach auch, wie es passt und Sinn macht, dann so eine gewisse Flexibilität hat und das auch löst auch dieses Denken so ein bisschen auf. Also ich finde immer falsch dieses, ich finde diese Arbeitsteilung sehr gut beim Filmton, aber falsch ist dieses zu kategorisierte Denken. Also dass man, ich mache jetzt nur Folies oder ich mache jetzt nur Dialog oder ich mache jetzt Soundeffekte oder so, man muss da eh eigentlich das Gesamt betrachten und so denken und deine Arbeit auch nicht zu sehr einschränken eigentlich, sondern einfach gucken, wie will ich das jetzt gestalten, und dann habe ich natürlich eine bestimmte Aufgabe und Sachen, die ich machen muss und gewisse Mittel, die ich dann dazu habe, um jetzt was zu gestalten, aber die einfach zu nutzen und darin zu denken, an den Film zu denken sozusagen und nicht jetzt nur an, ich muss jetzt hier Schritte synchron schneiden oder Sprachen irgendwie säubern oder Knackser rausmachen. Das ist eigentlich, das wäre die falsche Richtung sozusagen. Das Schöne finde ich eigentlich, dass durch diese Technologien eigentlich das noch erleichtert wird, dass man da auch über den gar nicht so ein, eigentlich keinen Tellerrand haben muss, sondern sich da frei bewegen kann.
Nee, und jetzt nochmal sozusagen auf deine Frage mit dem Mischtonmeister irgendwie was oder also ja, dass es eigentlich immer gut ankommt, wenn man irgendwie, wenn man was bringt, was inhaltlich irgendwie gedacht ist und jetzt nicht nur so schematisch so, jetzt haben wir das mal alles schön sauber geschnitten und der darf jetzt dann gucken, was er aus den ganzen
genau.
Haufen macht, so, sondern man sagt, der merkt so, ah, okay, der hat die, was weiß ich, die Atmer hat er da weggelassen, so, warum denn? Ach so, weil da irgendwie was anderes passiert oder so, ne? Und merkt so, dass sozusagen die Sachen ineinander greifen oder eben miteinander abgestimmt sind und vor allem eben inhaltlich gedacht sind. So. Was ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, so wenn ich, also oft beim, wenn ich Sprachsynchron vielleicht schneide, gerade so Atme und Sachen, die in so besonderen Akustiken, also vielleicht sehr halligen oder sowas räumen, dass ich doch auch beim Schneiden durchaus schon mal einen Hall einfach mit dabei habe. So, ne? Klar höre ich mir dann vielleicht nochmal ohne an, um zu gucken, ob ich jetzt nicht irgendwelche Knackser oder Brummtöne, die vielleicht dann verschluckt werden. So. Aber dass ich im Prinzip auch vieles so arbeite, dass es sich gleich richtig anfühlt oder einigermaßen richtig so. Ne? Dass ich gleich eine Perspektive habe und auch gleich viel mehr merke, so, was ich weglassen kann vielleicht. Und wie die Sachen mit dem, vielleicht habe ich einen schönen Bounce vom Sounddesigner bekommen oder sowas, ne? Der die Atmos habe, dann merke ich gleich, wie sich das verklebt so irgendwie. Oder ob sich's verklebt oder ob es nicht so, ne? Ist es vielleicht zu viel, zu wenig. Und wenn man weiß, da wird eh voller Hall drauf kommen oder das wird irgendwie, muss so und so klingen, so, man hat die Möglichkeiten in seinem System irgendwie einfach probieren. So. Also da gibt's ja.
Um sich dann vielleicht Arbeit auch einfach zu ersparen.
Ja, ja, das heißt ja nicht, dass man den Hall damit benutzt. Kann ja sein, dass man das jetzt nur für sein Privatvergnügen und dann macht man das später anders so. Man kann man überlegen, ob man das dann vielleicht anbietet und so. Aber
gezielter vorzubereiten. Arbeit spart es, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Aber man kann einfach besser Entscheidungen treffen oder Entscheidungen gleich auch treffen, die man sonst nicht treffen würde, dass man gezielter für das vorbereitet. Nicht schon alle Eventualitäten auch vorbereiten muss, sondern gezielt in die Mischung geht mit gezielten Entscheidungen. Das ist natürlich eigentlich das, wie es richtig ist. Also,
ja, wobei ich könnte mir eben auch vorstellen, dass also die Vorstellung darüber, was jetzt inhaltlich richtig ist, die differiert ja auch durchaus von Person zu Person. Und ich kenne es von mir zum Beispiel, dass ich zum Teil besser mit einer Rohfassung was anfangen kann, weil ich dann meine eigene Idee entwickle, als wenn da jetzt jemand selber schon ganz viel dran gearbeitet hat und ich mir selber erstmal überlegen muss, was ist jetzt meine Idee und wo muss ich jetzt von dem wieder was wegnehmen oder was editieren, damit es wieder dahin kommt, wo ich es haben will. Und der Mischtonmeister ist ja nun mal derjenige, der sozusagen der Letzte da in der Kette ist. Deswegen hätte ich mir auch vorstellen können, dass es den einen oder anderen vielleicht auch irgendwie nervt, wenn da zu viel...
Das wäre dann, glaube ich, so der ungünstige Fall. Also eigentlich ist es ja halt wieder der nächste Schritt, weißt du? Also das ist ja, der Sinn ist ja sozusagen, dass man es mit jeder Stufe der Bearbeitung auch wieder einen Schritt weiterbringt. Und das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn das im Gesamten generell schon in die richtige Richtung geht. Sonst gibt es natürlich immer Sachen, die ja nicht funktionieren. Da muss man die revidieren, das kann man ja machen und so. Aber oder man kann auch eine andere Meinung sein oder eine andere Idee haben und dann ändert man es wieder um. Aber man ist ja auch in diesem Prozess mit dabei als egal für Toner oder Cutter. Und das ist eigentlich, muss es der nächste Schritt in diesem Gesamtprozess sein, also wenn es gut laufen soll. Also wenn man jetzt sagt, man macht jetzt was und dann muss eigentlich komplett wieder, dann kann man auch fast in der Mischung anfangen, das dann wieder roh zu editieren. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. So, ne? Also man muss ja irgendwie immer einen Schritt weiter gehen. Und das ist schon, je mehr man auch eine Idee da mitbringt in die Mischung, auch wenn sie vielleicht mal falsch ist, desto hilfreicher ist das auch für den Mischtonmeister und für die Arbeit, die man dann gemeinsam in der Mischung weitermacht. Und wie gesagt, natürlich entstehen da auch völlig neue Ideen. Das ist einfach wieder ein Teil des kreativen Prozesses und da werden auch mal Sachen wieder ins Gegenteil umgekrempelt oder so. Das ist aber nicht dramatisch. Man, das ist ja auch was Schönes an den heutigen Technologien, dass es eben doch alles auch relativ gut geht. Dass es eben nicht so kompliziert ist wie früher am Schneidetisch, dass man da erstmal wieder ein Perfo umspielen musste oder so, sondern dass man doch alles sehr schnell wieder umbauen kann. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Okay, jetzt haben wir neue Ideen. Und
Kopfhörer ein bisschen mehr Zeit. Auf, und los geht's. Genau.
Ich gehe mal einen Kaffee trinken, mach mal.
Genau.
Was mich ja auch noch interessieren würde, ist, gibt ihr eigentlich auch Feedback an die Set-Ton-Menschen, wenn ihr jetzt so einen O-Ton in den Finger gehabt habt? Weil meistens, oder das liegt ja durchaus auch zeitlich nicht immer eng beieinander.
Also es ist auch unterschiedlich natürlich, in der Tat, manchmal so hat man überhaupt keinen Kontakt oder kennt die Leute nicht, also wenn ich sie kenne, gebe ich eigentlich immer Feedback. Sehr schön finde ich auch, was durchaus auch vorkommt bei die engagierteren Leute, machen das eigentlich oft, dass sie sich dann auch irgendwann melden, so bei mir, wenn sie wissen, da ist jetzt im Schnitt das Projekt und einfach mal nachfragen, wie es so läuft und ob man alles findet oder so.
An, was nur Töne gibt.
So, genau, ja. Das ist aber sehr schön, dass man mal so einen Kontakt hat. Und ich finde das auch sehr wichtig, also dass man da so ein Feedback hat, weil das ja eigentlich die... hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass die Arbeitsschritte sehr losgelöst sind voneinander. Und im Prinzip aber ohne das Feedback aus der Postproduktion kann auch ein O-Tonmeister nicht mehr wissen, was jetzt wirklich sinnvoll war. Und oft geht es ja da auch um logistische Sachen, so Kleinigkeiten wie Beschriftung und sowas irgendwie. Also gar nicht mal jetzt nur um den... Ich weiß eh nicht, was am Drehort los war, was da jetzt tonmäßig möglich war und nicht sowas. Und solche Sachen geht es eigentlich gar nicht, sondern eher, wie kann man die Zusammenarbeit im Sinne des Workflows auch gut organisieren, dass man auch Sachen dann nutzen kann, die auch Mühen, die gemacht worden sind beim Dreh, auch nicht dann schon deswegen vergeben sind, weil sie hinterher gar keiner... versteht.
Ist schön, dass du eben die Nurtöne erwähnt hast, die also dass gefragt wird, ob die Nurtöne alle angekommen sind, weil uns ja auch schon mal ein Set-Tonmeister sein Leid geklagt hat, dass die ganzen schönen Atmos und Geräusche, die er so am Dreh dann mal aufnimmt, aber dann doch hinterher irgendwie alle größtenteils verschwunden sind und irgendwie entweder niemals aufgetaucht sind oder alle wieder verworfen wurden vom Sounddesigner oder wie auch immer. Deswegen hatte mich das jetzt auch.
Wenn es bewusst verworfen wurde, dann ist es ja schon mal. dann ist es ja schon mal gut. Genau. Wenn es schlimmer ist, natürlich, wenn es irgendwie nicht.
Im Schnitt
wenn es nicht irgendwie gehört worden ist oder nicht keiner bemerkt hat oder irgendwie verloren wurde oder sowas. Ne? Also. Ne? Also
übrigens ist das eine Sache, die sehr geschätzt wird von mir und von den Kollegen.
Ja, unbedingt.
Dass man Nottöne bekommt. Also, das ist, also auch Nachsprecher. Ich bin ein großer Freund von Nachsprechern am Set, wenn jetzt Dialoge irgendwie auch nicht so gut gelungen sind. Das ist oft wirklich wahnsinnig gut, wie das von Schauspielern reproduziert wird, wenn man das relativ zeitnah aufnimmt. Oder auch, was auch immer gut geht, selbst nach Tagen, wenn man einfach nochmal die Aufnahme vorspielt im Kopfhörer oder so und das nochmal nachsprechen lässt. Das ist oft wirklich super. Also das lässt sich gut dann schneiden und wir können ja auch einiges machen, um Sachen, also oft macht man sich dann Sorgen wegen Lippensynchronität und sowas, das ist aber gar nicht das, da können wir auch viel schneiden und wenn es von der Performance und vom Sound irgendwie passt, dann ist das schon mal viel einfacher, als jetzt dann unbedingt im ADR-Studio das alles irgendwann nochmal neu zu machen. Ja. So. Also,
verschlimm besser.
Genau, also das ist natürlich, wenn man da die Zeit für finden kann, ist das wirklich eine Sache, die sehr geschätzt wird von uns und die sich lohnt. Mhm. Andere Note natürlich auch. Also klar, alles, was an Atmos und Geräuschen und so kommt, ist wirklich auch immer ein tolles Angebot, was auch manchmal auch, sei es nur, um eine Referenz zu haben oder einen Abgleich zu haben. Und es ist schon auch oft so, dass als eine Komponente die Sachen mit in die Filme einfließen. Auf jeden Fall.
Ich sprach gerade von dem extrem technischen Fortschritt, der sich über die letzten Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre so doch breit gemacht hat. Ihr arbeitet auch mit Pro Tools, wie 90%
ja.
der Branche.
Oh, also da werden wir jetzt wahrscheinlich böse Mails bekommen.
Okay, Nuendo. Endlich kriegen wir Mails. das heißt, eigentlich ist es so ein Standardwerkzeug. Und es gibt, garantiert habt ihr auch irgendwie Standard-Plugins, die ihr benutzt. So, weil es wird ja immer ausufern, ne? Und hier gibt es noch was Neues und da gibt es noch was Neues. Aber man hat doch so seine Favorites, die man immer wieder benutzt, weil man weiß, wie sie funktionieren, man weiß, wie sie klingen. Man kommt schnell damit zurecht. So. Was ist denn?
Ja, es hat natürlich
mal so ein bisschen 19 mit Zoll.
Das ist ja nicht nur, was ich, also ganz, ganz ehrlich gesagt, ist ganz viel hängt auch damit zusammen, was praktikabel ist. Also nicht nur, was jetzt, natürlich sollen die Sachen gut klingen und so, ist gar keine Frage. Aber ich meine, wenn du jetzt Pro Tools angesprochen hast, das ist ja letztendlich, das ist einfach ein Schnittsystem von vielen, aber das Praktikable ist halt, dass es in den, eigentlich in jeder Mischung im Moment halt steht und es am einfachsten ist, mit sowas anzukommen. Genauso ist es mit manchen Plugins und anderen Sachen auch. Es gibt einfach Sachen, die sind so verbreitet, dass sie einfach überall da sind. Es ist schon einfach, hat auch eine gewisse Bequemlichkeit, das vielleicht zu benutzen. Ansonsten ist es oft relativ egal, was man jetzt für ein konkretes Plugin benutzt. Weißt du, man nimmt irgendwelche Filter und Expander oder Dynamikbearbeitungssachen. Also das ist dann, und natürlich, klar, inzwischen gibt es tolle Tools, um jetzt irgendwelche Sachen zu machen, die früher nicht gingen, sei es jetzt, um irgendwelche Crackles rauszunehmen oder, also gerade wenn es natürlich diese ganze Restauration irgendwie...
Deinen Stuhl zum Beispiel müssen wir nachher raus.
Genau, das kannst du ja alles dann machen, da gibt es ja Plugins dafür. Das ist ja alles kein Problem.
Du kriegst dann nachher die Spuren, die darfst du dann bearbeiten.
Genau. Das ist die Rache. Genau, da gibt es halt viele Möglichkeiten, aber oft ist die, also die Entscheidung, ist, da spielt natürlich immer eine Menge mit rein, was man da benutzt. Und das meiste gibt es ja inzwischen auch für sämtliche Plattformen und so. Mhm.
Ja, also Restauration ist sicherlich irgendwie, da ist ein großer Fortschritt. Also irgendwie Sachen, die früher eben einfach auch furchtbar lange gedauert haben und irgendwie nicht bezahlbar waren, so. Sind relativ günstig und machen erstaunliche Ergebnisse. Und interessanter finde ich dann eher irgendwie, wie man es benutzt, so, ne? Also nicht, also was man benutzt, sondern was man dann
daraus macht,
so irgendwie. Also.
Aber diese Restaurationsplugins, die wirst du ja nicht so benutzen, dass später in der Mischung die dann auch wieder benutzt werden, sondern die benutzt du ja, um dann wirklich den O-Ton so sauber zu kriegen, dass er eben nicht mehr angepackt werden muss. Oder irgendwelche.
Ja, man würde sagen, dass man sich später vielleicht um andere Dinger kümmern oder dass man überhaupt was retten kann, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht oder mit sehr vielen anderen aufwendigeren Sachen so. Ne?
Ja, dasselbe Plugin mit denselben Einstellungen wird dann in der Mischung
aber macht es vielleicht mit anderen Sachen trotzdem noch weiter. Also Restaurierung ist ja eigentlich immer so ein mehrstufiger Prozess, der dann vor allem erfolgreich ist, wenn man mit verschiedenen Tools in mehreren Stufen der Bearbeitung eigentlich vorgeht. Und in der Mischung kann man auch manche Dinge ein bisschen weiter treiben, weil man natürlich auch genau also leichter entscheiden kann, was kann man jetzt auch an Kompromissen eingehen, was verdeckt sich wieder durch andere Sounds, die man hat und hat die richtige Abhörer, also kann da noch ein bisschen auch extremer an manchen Dingen vorgehen, als jetzt in der Edit, wie man schon sagt, okay, man das und das will man jetzt schon mal machen und kann man auch gut machen, aber man will es auf keinen Fall kaputt machen, natürlich den Ton. Das wäre natürlich, das wäre natürlich schlimmer, als irgendwie jetzt den unbearbeitet sozusagen dann mitzubringen, wenn man ihn bearbeitet. So, ne? Aber oft ist es einfach eine Stufe und das geht in der Mischung dann noch weiter. Also es ist schon auch häufig so, dass bei wirklich problematischen Sachen, dann machen wir, glaube ich, schon relativ viel und geben uns auch Mühe und versuchen, was wir können sozusagen. Und da ist aber dann auch wieder so, dass man das dann hört, nicht, dass es jetzt nicht geht, aber naja, eigentlich hätte man es ja doch lieber noch anders und dann versucht man da auch wieder mit den Tools, die man zur Verfügung hat oder mit dem Kenntnissen, die man auch hat, oder die Mischtonmeister aus seiner Erfahrung noch mitbringt, wieder dann auch noch da, das so gut es geht, da hinzukriegen, wo man es hinhaben möchte. So, ne? Also es ist gar nicht mal unbedingt nur ein Ersatz oder wie man oft dann auch heute vielleicht denkt, dass man das jetzt verlagert ausschließlich von der Mischung ins Editing oder so, sondern es ist einfach eine Ergänzung oder diese verschwundenen Grenzenbewegung, auch dass man halt gemeinsam daran arbeitet, aber man hat schon mal mit was angefangen und macht das in der Mischung wieder weiter und so. Ne?
Das ist dieses gemeinsam daran arbeiten.
Genau, ja, das ist eigentlich, das, diese Grenze verliest sozusagen auch. Das ist, ja.
Einen habe ich noch, und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr beide an dem Film gearbeitet habt, Anonyma.
Ja, ja, schon eine Weile her.
Ja.
Mach
mal Bierchen auf.
Da sind ja natürlich jetzt auch einige ausländischer O-Ton drin.
Mhm.
So, vornehmlich russisch.
Ja.
Habt ihr den auch selber geschnitten oder habt ihr euch da jemanden geholt, der das... Oder seid ihr des Russischen so mächtig?
Nee, wir haben es drei Worte gelernt, würde ich sagen, ungefähr. Mhm. Also ein bisschen was bleibt dann auch bei uns irgendwann hängen, wenn wir so oft genug gehört haben.
Ja.
Genau, aber ansonsten, nee, wir hatten eine Übersetzerin da, die Anna, die war beim O-Ton-Check, glaube ich, dabei, um so auch zu gewährleisten, dass man die Sachen, die verständlich sein müssen, also qualitativ überhaupt erstmal versteht, beziehungsweise um uns auch damit zu helfen, was aufgenommen werden muss und dann auch zu gucken, dass jetzt auch schon nicht im Bildschnitt auch irgendwelche Sätze so vielleicht völlig sinnlos mal zusammengeraten sind, sondern dass es auch klar war, dass das halbwegs so Sinn ergibt und funktioniert. Ich weiß nicht, kam sie dann am Schluss nochmal? Ich glaube irgendwie ja, ich weiß gar nicht.
Also es gab ja viele Sachen, die schon im Schnitt so angelegt waren, irgendwelche Rufe von russischen Soldaten so, ne? Und da hat, das hat sie dann eben alles durchgecheckt und hat gesagt, ja, das macht alles Sinn und hier, das ist vielleicht ein Satz, den würde man so nicht sagen oder nicht an dieser Stelle jedenfalls. Und dann...
Also ihr hattet jemanden an der Seite, der euch da wirklich dann...
Ja, ja.
Was ich immer gut finde, ist, wenn das am Ende nochmal jemand kontrolliert. Eigentlich beim Arbeiten braucht man es eigentlich nicht. Erstaunlicherweise ist es so, dass man doch, wenn man, man macht es erstaunlich oft richtig, wenn man einfach das hinschneidet, was irgendwie gut ist. Ja, also wenn man es... Also da sage ich immer, Sprache ist Musik. Also wenn man das so benutzt, die Aufnahmen, die man hat, und die Aufnahmen sind ja nicht jetzt willkürlich, sondern die sind dann auch schon immer für die Szene oder so gemacht. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel so Wallas oder irgendwas aufnimmt, das ist ja jetzt in der Regel nicht schneidet man da nicht aus Versehen rein, wann ist ein Drehschluss oder so, sondern das ist ja schon irgendwie gezielt jetzt für eine Szene. Und dann, aber wenn man die Sachen benutzt, die man gut findet, die auch gut funktionieren und so, dann ist das in der Regel auch inhaltlich okay. Und das sind jetzt auch oft dann nicht Sachen, die jetzt so vordergründig im Inhalt so weißt du, eine Rolle spielen, sondern eher, wo es atmosphärisch irgendwie was erzählt, was da noch passiert oder so. Und ob da jetzt der eine erst das sagt, der andere das, ist jetzt nicht so wichtig, so, ne? Sondern es ist mehr, dass das passt und zur Szene passt und zu der ganzen Handlung, die eigentlich vorne spielt, passt bei solchen Sachen. Aber ich habe auch schon einige Filme geschnitten in Sprachen, die ich überhaupt nicht, wenn ich gar nicht mächtig bin, Punjabi oder sowas. Aber das geht auch natürlich dadurch gut, weil man ja... Der Film ist ja nicht, der ist ja schon montiert, der ist ja geschnitten. Also die Handlung, ja die Dialoge, genau, die sind ja lippensynchron und so, dass sie richtig zusammenpassen. Und dann schneiden wir natürlich auch dran rum und auch Sachen, machen Sachen, die es nicht gab und so. Aber da finde ich es hauptsächlich wichtig, dass man dann nochmal jemanden hat, der am Ende das mal mit einem durchgeht, sich mal einen Tag hinsetzt. Und dann mache ich oft auch eine Liste von Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher oder hier weiß ich, da habe ich echt was verändert. Ist das okay oder so? Und tauscht vielleicht Sachen aus und hört sich das an. Denkt, naja, für mich ist das eigentlich so das Gleiche und passt und so. Aber das lasse ich dann schon gerne nochmal von jemandem checken. Und das reicht aber eigentlich, wenn man sich dann am Ende so vor der Mischung nochmal mit, das heißt, wenn der die Regie jetzt vielleicht die Sprache kann oder halt sonst jemand aus dem Team oder so hinsetzt und das mal durchgeht, dann ist man da eigentlich...
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Schön, dass du halt den O-Ton dann auch so als Musik begreifst. Oder so als,
ja, also weil ich meine, eigentlich ist das auch, kann man an den Kreis jetzt schließen zu dem Anfang unseres kleinen Gesprächs. Also das ist in der Tat auch ein Spaßfaktor oft. Also ich habe es unheimlich immer genossen, wenn ich jetzt Filme aus Ländern hatte, die ich selber nicht so gut kannte oder auch die Sprache nicht kannte, weil das wieder ganz lebendig ist und damit zu arbeiten mir unheimlich viel Freude macht. Also man hört sich irgendwie so ein bisschen ein. Natürlich lernt man nicht die Sprache, man versteht das auch nicht. Man weiß natürlich dann meistens, worum es geht und so, aber man hat so ein Gefühl für den Klang der Sprache und den Rhythmus und sowas entwickelt man und so arbeitet man ja letztendlich auch. Also ganz viel beim Dialogschnitt ist auch eigentlich Rhythmus und so der Klang des Ganzen und was sonst halt Schnitt auch ist. Also viel verschieben und rhythmisch irgendwie zusammenbauen, dass es im Fluss gut funktioniert. Und da ist es ein großer Spaß oft, wenn man mal so anderen Kulturen und Sprachen.
Meint ihr, das wird oft übersehen oder ja, doch übersehen in eurer Arbeit? Das ist eigentlich heißt ja Dialog schon, das muss jetzt irgendwie mach mal hier fertig, wir müssen
mal. Naja, weiß ich, nee, das also. Also aus Kinogänger-Sicht, glaube ich, ist so, wenn der Film gut ankommt und der Ton gut funktioniert, dann ist das irgendwie schön. Und ich meine, so untereinander, unter Kollegen und den Teams, wir wissen uns alle zu schätzen. Deswegen also, arbeitet man ja auch gut zusammen, dass man gegenseitig auch respektiert, was der andere macht und kann. Und das ist ja auch, was Teamwork einfach irgendwie ausmacht. Also von daher eigentlich nicht.
Es gibt aber bei Regisseuren eben, es gibt Leute, die haben so eine Sensibilität, eben auch gerade aus klanglicher, merkst du so, wie die Leute gecastet haben, so, ne? Dass du irgendwie, weil die eine geile Stimme hat, irgendwie so, ne? Dass das durchaus eine Rolle spielt, vielleicht auch subtil, aber manche Leute sind das auch bewusst und merken das auch und schätzen das dann auch, wenn man eben so Rhythmus-Sachen macht, so, ne? Also, sehe ich bei Komödien, dass man Pointen noch ein bisschen knackiger setzt oder dass man irgendwie, ja, eben Pausen arbeitet, Also Musik ist im, finde ich auch richtig und mir hat auch mal ein Cutter gesagt, so, dass er hat er mal einen Rohschnitt gemacht von einem Film, den er auch nicht verstanden hat, so, und hat war trotzdem irgendwie 95% war einfach richtig, so, ne, weil er einfach sich so reingedacht hat, so, und so geht es eben auch mit mit Ton, so, man, und mit Sprache irgendwie, du hörst dich rein, du hörst den Rhythmus, am Anfang ist das vielleicht noch so ein Blups und irgendwann kehrt dann wieder und man merkt so, wie der Rhythmus einer Sprache irgendwie einem sich so erklärt und so. Du hast irgendwie das Gefühl, ja, hier ist ein Satz zu Ende, hier könntest du schneiden. Das macht irgendwie dann schon Sinn. Und in den meisten Fällen stimmt es auch. Also,
wobei man da ja doch auch noch ein ganzes Stück am Cutter hängt. So, ne?
Wie meinst du?
Naja, wenn der Cutter schon irgendwie den falschen Rhythmus einschlägt dann, und es ist alles eben nicht im Off, dann hat man natürlich auch ein Problem, das zu reparieren im Ton. Ne?
Ja gut, Rhythmus macht man natürlich, kann man ja nicht auch ständig machen so. Ne? Kannst ja nicht irgendwie, wenn die da reden, ständig da Sachen hinterher schieben. So. Aber es gibt die Situationen, wo man halt, wo man was machen kann. Aber mit dem, dass man die Sprache sozusagen...
Also man kann schon erstaunlich viel oft da machen, gerade bei Schnitten und so, da siehst du ja die Sachen jetzt auch nicht so genau, da bist du was, bist mal, einer dreht sich weg und so, also es gibt schon auch immer viele Möglichkeiten in diesem kleinen, subtilen Nuancenbereich, in dem der Dialog da gerne arbeitet, auch Sachen ein bisschen zu verändern.
Mhm. Und gerade in diesem kleinen Nuancenbereich, in dem man sich alles abspielt, dann verzettelt man sich auch gerne mal, oder?
Die Gefahr gibt es natürlich auch. Dann hört man sich hinterher an und kommt am nächsten Tag und denkt, das ist eigentlich kein Unterschied feststellbar zwischen dem, was man da so gefummelt hat und dem, was eigentlich vorher war. Dafür ist es auch immer gut, wenn man mal eine kleine Pause macht und dann nochmal den Abgleich selber vielleicht.
Dach für den Arsch.
Genau.
Schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, langsam ist alles gesagt, was heute Abend zu sagen war.
Sehr gut. Ja. Genug gesabbelt. Ja.
Ja.
Schön, vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften, bei euch im Studio.
Ja, gerne.
Sehr gerne. Tipptopp.
Gut.
Hervorragend.
Klick.